Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Hallo, eine neue Portion Gutes Zeug wird geliefert, frei Haus. Heute mit einem spannenden Thema, wie ich finde. Wir sprechen heute über ADHS. Wir sprechen heute über eine Diagnose, die es in sich hat und vielen Menschen zu schaffen macht. Dabei schauen wir uns heute ADHS bei Erwachsenen an. Wir schauen, wie ADHS das Leben beeinflusst, wie man gut mit ADHS leben kann, es vielleicht zum Vorteil, zum eigenen und zum Vorteil im Job und privat auch nutzen kann. Natürlich möchte ich damit auch erreichen, dass Verständnis geschaffen wird und eine gewisse Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. In einer diversen Welt haben wir alle Platz mit unseren Talenten, Fähigkeiten, auch mit unseren Eigenheiten. Ja, das werden wir alles besprechen. Außerdem wirst du erfahren, warum ich die ja sonst nicht für Diagnosen ist, in dem Fall finde, dass eine Diagnose wirklich manchmal sehr nützlich sein kann. Dazu gleich mehr. Lass uns starten. Noch einmal ganz herzlich Hallo von meiner Seite. Heute geht es um ADHS im Erwachsenenalter. Zunächst mal, was ist denn ADHS überhaupt? ADHS ist die Abkürzung für das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Klingt ziemlich kompliziert und ähnlich umfangreich ist die Symptomatik. Häufige Symptome sind Impulsivität, Ungeduld, so dieses Gefühl, immer auf dem Sprung zu sein, dieses Angetriebensein. Häufig ist ein hoher Energielevel, Menschen, die viel weiterbringen, viel vorhaben. Sie sind aber auch leicht ablenkbar. Sie unterbrechen, sie tun sich schwer damit, geduldig zu sein und geduldig zuzuhören, sich einzuordnen und sind auch gern flüchtig. Also man könnte auch sagen, oberflächlich manchmal in ihrer Gesprächsführung, flatterhaft, sprunghaft, sie hüpfen von einem zum nächsten. Es ist auch manchmal schwierig, ihnen zu folgen, weil sie selber Gedankensprünge haben. Und so kommt es vor, dass sie manchmal einfach den Faden verlieren, den roten Faden. Demgegenüber steht ein hohes Maß an Kreativität und Begeisterungsfähigkeit. Menschen mit ADHS sind oft sehr mutig, mitreißend in ihren Ideen und auch unkonventionell. Wenn sie sich was in den Kopf setzen, sind sie und können sie auch sehr beharrlich sein und ihr Ziel auch wirklich beharrlich verfolgen. Und dann, wenn sie etwas wirklich wollen, können sie auch sehr gut mit Rückschlägen umgehen. Was ihnen dabei hilft, ist der Hyperfokus. Sie können sich, wenn sie Feuer gefangen haben, tatsächlich für eine Sache so begeistern, dass sie alles andere dann ausblenden. Dieses Talent zum kreativen Denken, dieses Talent, andersartige Lösungen auf viele Probleme zu finden, die macht Menschen mit ADHS oft recht erfolgreich. Elon Musk ist ein gutes Beispiel dafür. Er wurde sogar im Alter von 12 an den Polypen operiert, weil man gedacht hat, dass er taub sei. Er hat so viel Tag geträumt, dass die Mama glaubt hat, mit ihm stimmt irgendwas nicht. In einem Interview hat sie gesagt, wenn er heute Tag träumt, dann lasse ich ihn, weil ich weiß, dass es sein kann, dass er gerade eine neue Rakete entwickelt. Das berichten Angehörige ganz oft, dass sie einerseits fasziniert sind von dem, was da rauskommt, aber andererseits gibt es oft einen Stress, weil sie sich denken, das kann so nicht funktionieren. Und wann wirst du das endlich bemerken? Das hat mir auch kürzlich eine Mama erzählt, die in einem Führungskräfteseminar mit dabei war. Er hat erzählt, ja, mein Sohn, der hat ADHS und macht gerade eine Lehre in einer Triebwerkfirma und ist da auch recht erfolgreich. Und irgendwann vor kurzem habe ich ihn gefragt, hat sie erzählt, wann denn jetzt genau die Lehrabschlussprüfung ist. Sie hat gewusst, irgendwann muss das jetzt sein. Und dann hat er gesagt, ja, er schaut nach und dann kommt er runter, die Stufen runtergelaufen und sagt, morgen. Dann hat er sie wieder hingesetzt und weitergegessen. Und sie hat gesagt, und am nächsten Tag ist er zur Prüfung gegangen und hat es geschafft. Das war dann für sie so irgendwie die Einsicht, na wahrscheinlich wird er das nicht ändern in seinem Leben, dass er das so macht, weil er kommt tatsächlich durch damit. Es klappt. Was er nämlich immer schon konnte und was viele Menschen mit ADHS können, ist super improvisieren. Sie können nicht planen und nicht so gut organisieren, aber sie können super improvisieren. Sie können also wunderbar Dinge aus dem Ärmel schütteln. Für die Angehörigen ist das natürlich nicht immer leicht auszuhalten. Mir hat einmal ein Klient erzählt, der ADHS hat und mit ADHS sehr gut lebt und auch erfolgreich ist. Es war bei ihm schon immer so, dass er oft kribbelig war, ganz oft unruhig auch sich gefühlt hat und wenn es richtig aufregend geworden ist, dann ist er ruhig geworden. Er war dann auch mehrere Jahre Rettungssanitäter, weil er gesagt hat, das war für ihn das Schönste, in dieser Intensität zu sein, wenn ja gerade was passiert. Er ist ruhig geworden, während alle um ihn herum nervös geworden sind. Das ist dadurch zu erklären, dass die Gehirne von Menschen mit ADHS etwas anders versorgt sind. Aus neurobiologischer Sicht ist es so, dass sie grundsätzlich mit Dopamin unterversorgt sind. Dopamin brauchen wir aber, um Intentionen in die Tat umzusetzen. Und wenn jetzt von außen starke Reize da sind, wenn es eine starke Stimulation gibt, dann wird die Unruhe im Kopf weniger. Das heißt aber auch, dass nicht so intensive Reize, alles, was in Richtung Routine, Langeweile geht oder etwas, das sich dauernd wiederholt, dass das für Leute mit ADHS quälend sein kann und es für sie dann oft schwer ist, sich dann auf was zu konzentrieren. Wenn man sagt, es gibt drei verschiedene Arten der Aufmerksamkeit, dann haben Menschen mit ADHS bei zwei von diesen drei Aufmerksamkeitsmöglichkeiten kein Problem. Nämlich sie haben einerseits kein Problem bei der ersten Art, wo es darum geht, alles wahrzunehmen. Wenn man zu ihnen sagt, geht's in den Wald und schaut sich um und nimmt einfach ganz vieles wahr, dann können sie das gut. Die zweite Art der Aufmerksamkeit ist die Aufmerksamkeit auf das Innenleben zu lenken. Sie können gut in ihre eigene Welt verschwinden, eintauchen in die Fantasiewelt, in ja auch kreative Prozesse. Sie tun das auch oft, wenn es eben draußen zu langweilig ist. Sie retten sich aber auch, wenn der Druck zu groß wird. Und dann gibt es noch die dritte Art der Aufmerksamkeit und das ist diese exekutive Kontrolle, nennt man es. Also wenn wir ganz bewusst Aufmerksamkeit steuern sollen. Wenn es darum geht, etwas zu lernen, zum Beispiel in der Schule, wo die Reize nicht so stark sind, wo es darum geht, auch andere Dinge auszublenden und sich jetzt auf eines willentlich zu konzentrieren, dann ist das oft wirklich schwierig. Deshalb ist die Schulzeit für viele Menschen mit ADHS eine wirklich, wirklich schwierige Zeit. Viele sagen später, es ist nie mehr so schwierig wie in der Schulzeit, weil später kann ich mir mehr aussuchen, womit ich mich beschäftige. Einige meiner KlientInnen haben ADHS und die sind alle in wirklich kreativen, tollen Berufen unterwegs. Aber es gibt natürlich diese tiefen Frustrationen, die den Widerwillen, ungeliebte Dinge zu tun. Es gibt auch ein gewisses Unvermögen oder manchmal auch den Unwillen, aus Fehlern zu lernen. Hyperaktivität kommt auch mit Selbstzweifeln daher. Man stellt dann Dinge in Frage und das ist nicht immer leicht. Solltest du jetzt das Gefühl haben, dass dich das betreffen könnte, solltest du dich wiederfinden, dann kann es auch hilfreich sein, mal abklären zu lassen, ob bei dir Hyperaktivität neurobiologisch feststellbar ist. Es kann eine große Erleichterung sein, weil es manchmal so ist, dass man ein Leben lang das Gefühl hatte, mit einem stimmt irgendwie was nicht. Man hat auch gespürt, ich bin anders als die anderen, ich tue mir mit anderen Dingen schwer und mit anderen wieder ganz leicht. Und man konnte vielleicht nie so genau einordnen, woran das liegt. Es bringt oft eine Erleichterung, das mal zu wissen, wo man da verortet ist, was man auch braucht, wie das mit dem eigenen Dopaminspiegel ist, warum man ruhig wird, wenn andere aufgeregt werden und umgekehrt. Und vor allem kann es dir helfen, einfach Angleichungen zu treffen in deinem Alltag. Es hilft auch, Verständnis zu entwickeln für dich selbst. Eine ganz liebe Freundin von mir hat im Erwachsenenalter den Schritt gemacht, sich untersuchen zu lassen. Und die war wirklich heilfroh, weil sie einfach nicht gewusst hat, was los ist mit ihr. Sie hat schon, glaubt, sie ist depressiv. Sie hat irgendwie auch große Selbstzweifel gehabt. Und ab dem Moment, wo sie dann wusste, was für Behandlungsmöglichkeiten es gibt, welche Ansätze es gibt, sich mit anderen auch besprochen hat, sich Unterstützung geholt hat, hat sich ihr Leben in eine sehr positive Richtung weiterentwickelt. Ein wichtiger Faktor, wie man gut mit ADHS umgehen lernen kann, ist, die eigenen Stärken zu stärken. Wenn ich weiß, was ich gut kann, dann kann ich in meinem Leben versuchen, darauf zu fokussieren und das dann auch wirklich einzusetzen. Ich möchte ein paar Coaching-Ansätze mit dir teilen, die vielleicht auch für dich oder für Angehörige von dir hilfreich sein können. Eine gute Frage, die du dir stellen kannst, ist, unter welchen Bedingungen funktioniere ich gut? Und das dann für dich mal zu reflektieren, vielleicht aber auch andere zu fragen. Es ist ganz wichtig für dein positives Selbstbild, dass du für dich herausfindest, was du eigentlich zu geben hast, was du geben kannst. Und das, was meistens dabei sein wird, ist dein Verkaufstalent. Du wirst gut verhandeln können. Du wirst wahrscheinlich gerne mit Menschen sein, weil du auch eine soziale Ader hast, ein gutes Gespür. Deshalb könnte es sein, dass du gerne im Team arbeitest. Es kann auch sein, dass eine Stärke von dir ist, dass du eine große Überzeugungskraft hast und ein sicheres Auftreten, dass du auflebst am sozialen Parkett, dass du den Mut hast, auf andere Menschen zuzugehen. Du bist wendig im Kopf und kannst Lösungen entwickeln. Versuche diese Stärken oder deine individuellen Stärken hervorzukehren, zu üben, zu präsentieren, zu verkaufen. Und sei dir ihrer bewusst. Feiere sie. Wenn der Coaching-Ansatz, der ist übrigens aus der positiven Psychologie, heißt Stärken stärken, was machst du dann mit deinen Schwächen? Man kann natürlich versuchen, die Schwächen auszubügeln und zu kompensieren. Das wird aber oft nicht gehen. Hier wäre der Ansatz, hole dir Menschen, die das gut können. Hol dir Menschen, die genau das als Stärke haben, wo deine Schwächen liegen. Anstatt dich herumzuquälen mit Buchhaltung oder Selbstorganisation, mit Routinearbeiten oder Haushalt, wenn du wirklich merkst, dass dich das aufreibt, dann schaffe, wenn es irgendwie geht, Synergien. Es ist nicht wichtig, dass jeder alles kann, sondern es muss einfach klar sein, wo die Stärken sind und wie wir uns aufteilen können, sodass jeder die Dinge machen kann, die ihm auch liegen. Was kannst du mit den Dingen machen, die übrig bleiben, die nicht delegierbar sind, die nicht andere Menschen für dich machen können? Wenn es um die Themen Selbstorganisation geht oder Dinge machen, die dich eigentlich nicht interessieren, können klare Abläufe und kurze Pausen helfen. Vielleicht kennst du die Pomodoro-Technik, sie ist eine Art Lerntechnik, die die Arbeitszeit in kurze, konzentrierte Intervalle und kurze Pausen einteilt. Diese Technik, das ist ein Arbeitspaket, das 25 Minuten lang ist. Also eine Einheit ist 25 Minuten lang. Du stellst dir ganz bewusst den Wecker und dann gibt es 5 Minuten eine Belohnung. Und in dieser Zeit machst du etwas, was dir Spaß macht. Und dann wiederholst du diesen Zyklus von 25 Minuten konzentrierter Arbeit und dann gehst du wieder in die nächste 5-Minuten-Pause. Die Technik kann dir helfen, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren und deine Produktivität zu steigern. So kann man der Hyperaktivität gut entgegenkommen. Diese kleinen überschaubaren Abschnitte, die können Überforderung oder eben Ablenkung reduzieren. Was auch gut helfen kann, ist, wenn du dich vor dir selber schützt, wenn du dein Handy weglegst, wirklich außer Reichweite legst oder abschaltest, wenn du eine andere Form findest, einen Wecker zu benutzen, einen analogen Wecker, wenn es geht, wenn du die E-Mails ausschaltest, auch die Geräusche ausschaltest, wenn neue Nachrichten kommen. Und da es mit dem Entscheiden nicht so einfach ist, kannst du dir damit behelfen, dass du gute Gewohnheiten implementierst. Gewohnheiten, die dich stützen, die dir Halt geben. Bringe, soweit es geht, außerdem Routine in deinen Tag, in den Ablauf. Dieser Tagesplan sollte idealerweise inhaltlich abwechslungsreich gestaltet sein für dich, aber vom Ablauf her ähnlich. Wann du also deine Zeiten für Kreativität hast, wann du am besten konzentriert arbeiten kannst, das gilt es herauszufinden und dann kannst du hier Räume schaffen, in denen du dich ausleben kannst. Ja, und noch mehr als bei anderen Menschen ist Sport eine Möglichkeit für dich zur Ruhe zu kommen. Bring also Bewegung in dein Leben, das reduziert Stress und produziert Glückshormone. Wenn du jetzt rein aus Interesse zugehört hast und selber nicht betroffen bist, dann kannst du jemand sein, der diesen Menschen Verständnis entgegenbringt. Bestärke sie in ihrer Individualität. Du weißt, wie wichtig es ist, dass wir als Menschen die Bestätigung bekommen, dass wir, so wie wir sind, genau richtig sind. Ich hoffe, dass das eine oder andere Interessante für dich dabei war. Wenn du Lust auf mehr interessante Themen hast, die ich auch mit Kolleginnen diskutiere, dann lade ich dich auf mein LinkedIn-Profil ein. Dort lade ich 14-tägig um 12 Uhr am Freitag zu einem Talk ein unter dem Dach Gutes Leben und Arbeiten. Gemeinsam mit meiner Kollegin Sabina Haas und Heidi Hauer diskutieren wir da einfach Themen und du kannst mit dabei sein. Würde mich freuen, dich dort wieder zu treffen. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Baba!